Kultur im Radio.
Radio Kultur.
Kulturradio.
Vom großen Drama
Sein oder nicht sein.
Aber hören Sie, das ist ja doch gar nicht die Frage.
Bis zur kleinen Bühne.
Ist das denn hier ein Flohzirkus oder was?
Von der Klassik
Ich liebe Beethoven.
Bis zur Moderne.
Feuchte Schäden, was tun?
Kulturradio.
Ihr hört das Kulturradio bei Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Gerade eben haben wir Opus Leopard gehört mit ihrem Titel Liebe gibt es nicht umsonst, Baby. Opus Leopard, auch eine Band aus dem schönen Ulm. Und aus dem schönen Ulm oder eher drüben vom schönen Neu-Ulm kommt der Jean-Sébastien Catalan. So, hallo nochmal, hi.
Hallo, liebe Freunde.
Wie geht's dir?
Mir geht es blendend.
Ja, ist ein richtig schöner Tag heute, ne?
Klasse.
So, die Sonne genießen, die soll allen ins Herz reinscheinen, dass sie es aufmachen und sich am Leben auch freuen. Und sich, es gibt ja ganz viele Leute, die regen sich dauernd auf. Das können sie jetzt eigentlich mal lassen. Und entschuldige, wenn das Wetter so schön ist. War das Wetter denn da auch so schön, wo du gewesen bist? Du warst ja schwer unterwegs die letzten Wochen und Tage.
Ja, richtig. Aprilwetter gab es dort in der Ukraine. Also wir haben Schnee, wir haben Regen und wir haben tolle warme Sonne gehabt und genossen.
Also alles auf einmal?
Alles auf einmal.
Ja, so ähnlich war es bei uns auch. Wir hatten kürzlich auch voll den Wolkenbruch hier. Da habe ich schon gedacht, die Welt geht unter. Ja, Jean, für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, du warst ja schon öfter hier. Du bist bei der Kulturstätte Mikael mit dabei. Das ist ein Verein, stimmt's?
Das ist ein Verein. Wir arbeiten zur Verbreitung oder zur Unterstützung, Förderung der Anthroposophie.
Und Friedensarbeit ist es ja im Grunde auch, oder? Ist es so ein Haupt? Was ist denn das Ziel von dem Verein?
Also, es ist ein Kulturverein.
Ja.
Ist ein Kulturverein, aber da ich persönlich so viele Beziehungen habe in Russland und in der Ukraine, kann ich dann dort etwas tun mit den Freunden aus dieser slawischen Welt.
Und arbeitest mit denen in Richtung Frieden. Anthroposophie in zwei Sätzen, kann man das erklären, falls es jemand nicht weiß, der gerade zuhört? Von wegen, was ist denn das? Ist das Dinosaurierforschung?
Eigentlich ist das eine Annäherung an das Menschenwesen. Wie ist oder wie sieht ein Mensch aus? Wissenschaftlich betrachtet, aber mit dem Element Geist. Ein Element, das sonst sehr stark vergessen wird in der Naturwissenschaft.
Ja, oder im alltäglichen Leben.
Auch leider, muss ich sagen.
Ja, schön. Und du warst jetzt eben kürzlich unterwegs. Oder noch kurz, wo ist denn der Verein, falls jemand mal dahin gehen will? Ihr habt ja eure Kulturstätte, also ihr habt ja auch einen Ort, wo ihr euch trefft. Da gibt es den Philo-Brunch. Gibt es den noch sonntags?
Philo-Brunch, ersten Sonntag des Monates.
Okay, ja,
jawohl, also 3. Mai ist unser nächster Philo-Brunch.
Und der ist wo?
Das ist ja an der Kleinen Donau, das heißt quasi die erste Straße in Neu-Ulm.
Wenn man über die Herdbrücke rüber geht, sofort
genau,
links,
nach der
Insel, vor der Eisdiele noch.
Genau, vor der Eisdiele, dann links und dann Nummer 4 an der Kleinen Donau.
Das heißt, wer aus Ulm rüberläuft, kann sich ein Eis schnappen und zu dir laufen und wer aus Neu-Ulm hinläuft auch, der muss nur nicht über die Brücke gehen.
Ja, man darf auch ruhig ein Eis mitbringen.
Okay, also wer den Jean besuchen mag, bringt ihm doch bitte ein Eis mit. So, Jean, wo warst du denn jetzt zuletzt bei deinen Reisen und was hast du da gemacht?
Also letzten Monat war ich in Odessa und in Krivoj Rog und habe Freunde dort getroffen zur Vorbereitung einer sehr großen Zusammenkunft. Alle friedeninteressierten Menschen aus der Ukraine, aus allen Städten der Ukraine.
Wow.
Eine Zusammenkunft, die wir jetzt im April dann in Krivoj Rog gehabt haben. Deswegen bin ich diesen Monat vor ungefähr 2 Wochen wieder hingeflogen und habe da dasselbe gemacht, was ich in Odessa und Krivoj Rog gemacht hatte, diesmal in Kiew und Dnipropetrovsk, also eine Vorbereitung zu dieser großen Zusammenkunft.
Das heißt, du hast quasi ganz viele Städte dort bereist.
Richtig.
Und den Leuten erzählt, du würdest gerne alle mal an einen Tisch bringen, um mit ihnen zu reden, wie es denn da weitergehen kann. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Und tatsächlich sind Menschen gekommen von der ganzen Ukraine. Leider fehlten Freunde aus der Ostukraine, weil da die Reisemöglichkeiten sehr erschwert sind.
Okay.
Das heißt Donetsk, Lugansk, Slawiansk. Von diesen Städten konnte kein Mensch kommen. Ansonsten von Zentralukraine, Nord, Süd und Westukraine waren aus vielen Städten Freunde da.
Und du hast jetzt gerade gesagt, dass der runde Tisch schon war oder nee, der kommt erst noch, ne?
Nee, das war dann jetzt also am Wochenende.
Das war jetzt am Wochenende?
Das war jetzt am Wochenende.
Okay, erzähl mal, was war denn da?
Also, wir haben dann gearbeitet an der Möglichkeit, Gemeinschaften zu bilden, um Differenzen zu überwinden. Sehr Uns gut. geht es darum, nicht bloß sogenannte Toleranz zu üben, sondern den Schicksal des anderen zu unterstützen. Also es geht nicht darum zu sagen, ach, er darf ruhig anders denken, dass lasse ich zu, sondern ich will das so gut verstehen, dass ich ihm dann unterstützen will, auch wenn er ganz unterschiedlich oder gegensätzlich sogar denke, wie ich denke oder wie ich handle. Also richtig, weil Meinungen können selbstverständlich empfunden als richtig oder falsch. Aber ein Schicksal kann das nicht. Ein Schicksal ist und kann nicht richtig oder falsch sein. Wenn ein Mensch denkt, wie er denkt, das heißt, er denkt so, weil es in seinem zu seinem Schicksal passt.
Da fällt mir ein Spruch ein von einem, ich glaube, es ist ein Philosoph und Schriftsteller, weiß ich nicht so genau, der heißt Ron Smothermon, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Drehbuch zur Meisterschaft im Leben oder so ähnlich ist die deutsche Übersetzung. Auf jeden Fall, da gibt es einen Satz drin, der heißt, es gibt kein richtig und kein falsch und es gibt Konsequenzen. Das ist ja so ähnlich wie es gibt auch keine richtige und keine falsche Seite. Es gibt keine, es gibt einfach nur Handlungen, Meinungen, Ideen und was dabei herauskommt und man muss halt darauf achten, dass man einander zugewandt bleibt an der Stelle.
Auf jeden
Es geht
Fall,
auch um
ja.
diese Zugewandtheit. Mhm. So, und um an der Stelle wahrscheinlich auch darum, dass man schaut, dass man einen Konsens findet und nicht irgendwie abstimmt einfach nur.
Absolut, ja. absolut. Ja, auf jeden Fall ist das eine sehr, wichtig, sehr freundliche Aussage von diesem Philosoph. Und
ja, finde ich auch.
In dieser Richtung sollten wir doch arbeiten, aber ja, auch alle, hier in Ulm
natürlich. Ja, natürlich, alle, überall. Also, ja, schön. Und jetzt an dem Tisch saßen dann da, also ich bin da jetzt nicht so bewandert wie du, da sind ja viele Leute, die miteinander streiten, musstest du die auch erstmal irgendwie, weiß ich nicht, mit irgendwie auseinanderhalten, die sind nicht aufeinander losgegangen, als sie sich da getroffen haben, oder?
Also interessanterweise, wenn man aus Deutschland kommt, genießt man eine gewisse Autorität. Und als wir im Plenum gearbeitet haben, das heißt alle zusammen, dann war es eher gehalten, aber sobald dann wir uns getrennt haben, um in drei verschiedenen Arbeitsgruppen weiter die Themen zu vertiefen, dann ging es richtig los. Am Anfang, das heißt an dem Freitag, letzten Freitag. Und dann hat sich aber die Stimmung allmählich zum Positiven umgewandelt. Und,
das ist schön, wenn man dann ja, merkt, dass
absolut.
Plötzlich so ein Frieden da so schwebt, ne? Wo am Anfang
absolut.
Alle so...
Also am Schluss gerade die Menschen, die am vehementsten dann gesprochen hatten, waren da so dankbar und sie haben gesagt, ich werde erzählen von dieser Arbeit an alle meine Freunde und das soll weitergehen. Und am Schluss, das heißt jetzt vor drei Tagen, dann am Sonntag, war keine Unstimmigkeit mehr, überhaupt gar keine.
Wow.
Also es war wirklich ein guten Zusammenklang, also eine große Harmonie, muss ich schon sagen.
Und hast du das quasi geleitet auch, diese Veranstaltung und auch geguckt, dass das so ein bisschen sich die Wogen glätten und so, oder hast du die irgendwie alleine machen lassen?
Also
oder wie gehst du da vor?
Ja. Also als ich vorher sagte, ich habe das vorbereitet in den verschiedenen Städten, das heißt, ich habe intensivst gearbeitet. Also vom Aufwachen bis zum Einschlafen war ich mit Menschen zusammen und habe dann so viel gegeben, wie ich geben konnte aus meinen Erfahrungen. Aber dann direkt bei der Zusammenkunft, ich hatte den Mitorganisatoren gesagt, ich will keinen Vortrag halten, keine Ansprache und keine Moderation machen. Also mein Ziel ist, dass ich so gut wie nur möglich die Menschen dazu vorbereite. Und wenn die Zusammenkünfte dann kommen, weil wir machen zwei von dieser Art pro Jahr, eine im Frühjahr, eine im Herbst, dass sie das selber machen, sodass wir, es nützt nicht, wenn ein brillanter Redner da kommt und einfach die Tagung einen gewissen Glanz gibt oder die Zusammenkunft. Es kommt eher darauf an, dass man dass die Ukrainer das selbst in die Hand nehmen. Super, und ja, selber dann diese Bewegung machen. Und das ist ziemlich gelungen in diesem Sinne. Das heißt, ich habe mich überhaupt gar nicht eingemischt.
Das ist dann im Prinzip so ähnlich wie der ein bisschen abgenudelte Spruch, Hilfe zur Selbsthilfe, oder?
Ja, kann man so sagen, ja. Ja.
Und was für Arbeitsgruppen waren das dann und worüber haben die gesprochen?
Also das war alles immer diese Gemeinschaftsgedanken diesmal sehr, sehr stark. Also wie können wir eine Gemeinschaft bilden von Menschen, die ein Ziel haben und verschiedene Wege zu diesem Ziel marschieren und dass sie sich dann unterstützen, dass das Ziel dann auch trotz oder sogar dank unterschiedlicher Wege dann dieses Ziel schneller näher rückt.
Und eben erreicht wird und so, dass wirklich alle damit zufrieden sind.
Ja, also ja, könnten wir sagen. In diesem Fall ist diese alle zufrieden sind. Das würde bedeuten allen Russen und allen Ukrainern. Aber dass da eine Art Zelle dann gebildet wird, ja, in diese Gemeinschaften und dass das sich vermehrt, dann verbreitet und vermehrt.
Also das heißt, diese Zellen. Du säst den Frieden.
Das ist ungefähr diese. Das ist eine gute Beschreibung dieser Arbeit. Ich würde nicht sagen du, also nicht ich allein,
du auch.
Aber ich auch. Ja, ja, vielen Dank. So ist es perfekt. Jawohl.
Schön. So, dann würde ich sagen, wir reden jetzt 10 Minuten. Ich habe nochmal ein Musikstück aufgelegt für uns. Unsere Hörer natürlich auch. Oder für unsere Hörer und auch für uns alle. Und zwar passend zum Tag heute heißt das Lied Sonnenschein. Und das sind auch, also ihr hier, der Axel Wilhelm von der Band The Slaves of the Burning Seconds, kommt auch aus Neu-Ulm.
Ach, klasse.
Das heißt, wir haben jetzt gerade nur Ulmer Musik am Start. Ist aber auch schön. Hier kommt Slaves of the Burning Seconds mit dem Lied Sonnenschein. Ihr seid im Kulturradio bei FreeFM bei mir zu Gast. Ich bin der Paolo, ist gerade der Jean-Sébastien Gatalan von der Kulturstätte Michael. Und der ist gerade mächtig unterwegs in der Ukraine und in Russland auch.
Momentan eher in der Ukraine, aber ich bin ab und zu mal in Russland.
Um zu gucken, dass die Menschen da sich treffen, miteinander reden und Gemeinsamkeiten finden und gegenseitige Widerstände vielleicht abbauen. Kann man das so sagen?
Das ist sehr, sehr gut, ja. Also es gibt eine große Spaltung in der Ukraine momentan und diese Spaltung geht radikal zwei Wege. Ein Weg, das ist sozusagen noch sowjetischen Kult und das andere, das ist Richtung Autonomie, Selbstständigkeit, was wir hier Demokratie auch nennen könnten.
Ja. Das heißt, so sieht es in dem Land gerade aus.
Genau, richtig.
Den Menschen, wie geht's denen? Die Menschen dort?
Also die Menschen dort, denen geht es zum großen Teil sehr, sehr schlecht, weil da die Wirtschaft funktioniert überhaupt gar nicht mehr. Es sind viele, viele Jobs, die verloren gegangen sind und da ist ein großer Mangel dann an Grundsicherheit für den Alltag. Gleichzeitig, es ist ganz merkwürdig, wenn man fünfmal in Kiew gewesen ist letztes Jahr und dann jetzt da bei dieser großen Boulevard Kreschatik geht und diese SWUs sieht, also angefangen von Porsche Cayenne und dann nach oben. Also das ist unglaublich. Es gibt richtig Geländewagen. Man hat es hier in Ulm noch nicht gesehen. So riesen schwarze Dinge mit Chauffeur.
Das heißt, an der Stelle haben wir auch dieses mit Arm-Reich-Schere so krass weit auseinander, dass man
total
sich das gar nicht mehr vorstellen kann eigentlich.
Total. Und da herrscht zugleich Sorge und Sorglosigkeit. Also man sieht, die Ukrainer, die Slawen insgesamt haben kein so großes Interesse für das soziale Leben. Wir könnten sagen, sie sind vollkommen politisch desinteressiert für die meisten. Und das gibt dann diese Leichtigkeit im Leben, wenn man im Zentrum von Städten wie Odessa oder Kiew oder Dnipropetrovsk ist. Gleichzeitig dann am Rande sehr, sehr schnell sieht man viel Armut.
Das heißt, viele laufen unbekümmert irgendwie rum, kümmern sich nur um sich selber, gucken, dass es ihnen gut geht und vielleicht noch besser und der Rest ist ihnen egal. Und
so,
der Rest sind
so
die, die am Rande der Gesellschaft irgendwo, irgendwie zurechtkommen müssen. Ja.
Genau, aber diesmal habe ich auch etwas feststellen können und das ist sehr positiv. Insgesamt, egal ob man eher sorglos oder mit großen Sorgen dann jetzt seinen Alltag verbringt, diese Umwälzungen sozialer Art von letzten Jahr hat etwas gebracht und zwar eine Art Sicherheit im Volk. Eine Sicherheit, doch es scheint so, wir können unser eigenes Schicksal ändern und steuern.
Oh,
ich glaube, dass das wirklich ganz neu ist und das stabilisiert sich. Das heißt, sollten jetzt neue Unruhen kommen und leider ist es denkbar, dass soziale Unruhe, Konflikte, sagen wir das Wort Krieg, auch wiederkommt, weil es ist eine Scheinruhe, was wir jetzt haben und es ist einiges zu befürchten in Richtung Kharkov, Mariupol und wieder Donetsk. Sollte das aber kommen, ich glaube, dann hätten sozusagen die Angreifer ein anderes Volk vor sich als vor einem Jahr.
Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, die entwickeln so ein Gemeinschaftsgefühl. Gemeinsam sind wir stark.
Absolut. Und auch ein Selbstbewusstsein individuell. Das war also für mich, ich mag Iren, aber für mich war das nicht zu merken letztes Jahr. Da war noch eine große Verwirrung. Was machen wir? Sollen wir tatsächlich dann uns aufbäumen gegen diese Kreml-Macht oder nicht? Ich glaube, dass das natürlich noch zum Teil vorhanden ist, aber ein Stück Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist da gewachsen.
Das ist ja eine super Nachricht. Das erinnert mich jetzt, ist vielleicht ein falscher Vergleich, aber das erinnert mich ein bisschen daran, kurz bevor die Mauer gefallen ist. Und also das Volk in der ehemaligen DDR hat sich ja da auch quasi zusammengefunden, ist mutiger geworden.
Ist auch was gewachsen. Das ist wohl wahr. Ja, ich bin ab und zu mal in Chemnitz, in Leipzig für Vorträge und das genau höre ich, genau was du jetzt beschreibst. Wir könnten diesen Vergleich machen.
Toll, ist ja super.
Doch, das ist schön.
Das klingt wie so, also das hört oder das fühlt sich an wie so ein Licht am Ende des Tunnels.
Ja, und wie gesagt, auch wenn große Konflikte kommen, also Hauptsache dieses Selbstvertrauen dann wiederkommt.
Super. Ja. Du wolltest auch von Menschen erzählen, die du dort getroffen hast?
Ach so, sehr, sehr gerne, wenn ich das darf. Also
ja,
liebend gerne.
Ich bitte darum.
Also zuerst habe ich endlich meinen Sascha wieder getroffen. Und Sascha ist ein Soldat, der an der Front letztes Jahr seine beiden Beine verloren hat. Er wurde amputiert und er sollte Prothesen bekommen. Und den habe ich im Militärkrankenhaus in Kiew kennengelernt, wo ich hingegangen habe, um sehr großzügige Spenden dann zu verteilen, die ich bekommen habe von vielen Ländern aus Europa oder Kanada und andere Länder, Menschen, die spontan gespendet haben für die Not in der Ukraine, als ich gefragt habe, wofür soll diese Spende sein, weil ich möchte dann möglichst genau sein. Dann sagen sie für die Not einfach, das können Kinder sein, die nichts zu essen haben oder die nicht mehr zur Schule gehen können oder eben Soldaten. Und zum Glück war in diesem Krankenhaus eine Krankenschwester, die einen Zettel in ihrem Büro hatte. Mit diesem Namen von Sascha. Und sie hat erzählt, was er für einen Bedarf hat. Und dann ist eine große Spende an ihn hingekommen. Und es war ein sehr freudiges Treffen. Dieser Mensch hat den ganzen Spital sozusagen Mut gemacht. Er hat ein strahlendes Lächeln. Er ist mittlerweile berühmt. Also er wurde interviewt in verschiedenen Fernsehkanälen in der Ukraine. Also ich hatte jetzt mit einem Star zu tun sozusagen. Und er hatte mich sofort eingeladen zu sich nach Hause. Das ist ungefähr 4 Stunden Busfahrt von Kiew aus. Und letzten Monat sollte ich das machen, hat nicht geklappt und ich bin froh darüber, weil jetzt im April ist sein zweites Töchterchen geboren, war gerade eine Woche alt, als ich kam.
Ach schön.
Und er ist gekommen mit seinem VW Caddy uns abholen eben.
Das heißt, er ist gefahren?
Er ist gefahren, yes. Er hat selber getüftelt, wie er fahren kann. Er ist Elektromechaniker, Elektrotechniker und ein Tüftler ist das. Und er ist wirklich also mit 100, 120 Sachen dann auf diese sehr gefährlichen Straßen gefahren und immer mit diesem Lächeln, diese Hoffnung. Und dann sind wir durch die Stadt gefahren, eine ganz kleine Stadt, 7000 Einwohner und mitten in der Stadt war eine Statue von Lenin. Und ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ach, das ist nicht gestürzt worden wie in Krivoj Rog. Alle Lenin-Statuen in Dnipropetrovsk, alle Lenin-Statuen, das sind eine Menge. Und da hat er mit großem Verständnis gesagt, ach, weißt du, es gibt Menschen, für welche Lenin noch was bedeutet. Und wir werden das entfernen vom Zentrum der Stadt, aber das wird noch in der Stadt am Rande dann bleiben. Und das fand ich großartig, weil in der Regel haben wir entweder die Menschen, die alles eben stürzen, oder die anderen, die das an den zentralen Platz haben wollen. Und dieses Verständnis habe ich bei diesem tapferen Typ Sascha dann gesehen. Dann sind wir weitergefahren und er hat uns seine Gärten gezeigt. Ungefähr 6 Hektar hat er biologisch gebaut, ohne Chemie. Er ist der Einzige. Ich habe gefragt, ist das eine Mode in deiner Stadt, in deiner Region? Er hat gesagt, nein, ich bin der Einzige, der biologisch baut.
Hoffentlich
nicht lange. Das hoffe ich auch. Und hauptsächlich hat er Obstbäume, das liebt er.
Mensch, das macht ja richtig Hoffnung, wenn man sowas hört. Das
dann sind wir zu seiner Werkstatt gegangen und da war ein Heizkessel. Er tüftelt an einem Heizkessel, er will mit Pellets heizen
ja.
Und er will das entwickeln und wenn es geht, dann richtig produzieren in kleinen Mengen und dann weiterverkaufen. Also so viel Initiative hat er.
Das heißt, er baut sich jetzt auch quasi, ich meine, Militär ist vorbei.
Es ist vorbei. Er war sowieso, wie sagt man das, er ist nicht Berufssoldat, sondern er wurde
eingezogen.
Eingezogen, ja genau. Ah, okay. Aber zwei Aussagen zu dieser kurzen Episode in seinem Leben, weil er war an der Front vielleicht 3-4 Monate, bevor dieser Unfall passierte, dieses Unglück. Und dann hat er mir schon in Kiew im Krankenhaus gesagt, hätte ich das gewusst am Anfang, dass es mir so geht dann und dass ich meine Beine verliere, dann wäre ich trotzdem eingezogen, weil man muss dieses Land verteidigen, man muss diese Ideale dann unterstützen. Und jetzt hat er mir eine zweite Aussage darüber gemacht, und zwar, hätte ich das gewusst am Anfang oder während ich da an der Front war, dass ich meine Beine verliere, dann hätte ich mich noch stärker eingesetzt und intensiver gearbeitet. Er musste dann nachts dann zu den Feindenlinien sozusagen gehen und dann schauen, wie die Bewegungen da sind. Das war eine sehr gefährliche Geschichte. Die Drohnen waren noch nicht da, als er da kämpfte. Und er sagt, also ich hätte es noch besser machen sollen, mein Job. Ich hätte es gemacht, wenn ich gewusst hätte, ich konnte nur so wenige Monate dann kämpfen. Okay. Und dann sind wir in seinem Haus gegangen. Er hat ein Haus gekauft und renoviert. Und in seiner Küche war eben die kleine Tochter. Und die Frau holte gerade einen Hahn aus dem Backofen. Und ich wusste nicht, wo sie das hin tun konnte, weil die Küche war voll mit Köstlichkeiten. Es war die Osterwoche. Mhm. In der orthodoxen Welt war das eine Woche später als bei uns. Und auf dem Tisch war ein Berg von alles Mögliche.
Lecker.
Also Fisch, wie Wurst, wie Käse, wie Gebäcke und so weiter und so weiter. Am Schluss fragte ich ihn, wie es war in den sowjetischen Zeiten für die Menschen, die gläubig waren. Und dann sagte er, es war natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir hier in der Zentralukraine sind sehr gläubig und alle Kirchen wurden zerstört und alle Menschen dann natürlich drangsaliert, die irgendwie christlichen Glauben zeigten. Aber meine Urgroßmutter hat noch Bilder aus der zerstörten Kirche gerettet. Und dann sagt er, ach, ich schenke dir einen von diesen Bildern. Und ich habe natürlich Nein gesagt, also auf gar keinen Fall. Aber Sascha gehört zu diesen Menschen, zu welchen man zwar Nein sagen darf und kann, aber das bewirkt rein gar nichts. Und jetzt habe ich dieses Bild dann gebracht für dich, dass du das schaust.
Eine Ikone ist das, ja?
Darf ich genau, sehen? Also leider können die Zuhörer heute das noch nicht sehen, aber an der kleinen Donau Nummer 4 wird das anzuschauen. Das ist eine ganz kleine Ikone, ja. Und die ist so klein, dass ich sie jetzt vorhabe, sie immer bei mir zu haben in meiner Tasche, überall zu tragen. Wir haben während dieser 2 Wochen das immer bei uns gehabt, bei der Arbeitsgruppe, wo ich anwesend war. Es ist eine ganz, ganz einfache Ikone.
Ja, wunderschön.
Und ich dachte, das wäre unprofessionell gemacht, weil sonst sollten einige Querbalken da kommen, sozusagen Bälkchen da kommen.
Ah ja, aber
ich habe das
also sehr
dann
schön gemacht.
In Dnipropetrovsk habe ich das eine Ikonenmalerin dann gezeigt, die mir schon mal eine Ikone geschenkt hatte. Und sie hat gesagt, das stimmt, es ist unprofessionell als die Struktur oder die Grundlage, aber derjenige, der das gemalt hat, war ein Künstler. Und es ist wirklich sehr, absolut. Es ist jetzt eine Madonna, ne? Vielleicht willst du das beschreiben selber.
Ja, es ist eine Madonna, eine Maria, und die hat ihr Jesuskind auf der Schulter. Die Schriftzeichen hier sind russisch?
Ja, kyrillisch. Genau.
Es ist auf einem ungefähr ein bisschen größer als eine Postkarte. Auf einem Stück Holz drauf gemalt. Und das ist jemand, der hat sich auch Zeit gelassen, das zu malen. Also sieht wirklich sehr schön aus.
Und erstaunlicherweise hat er mir noch ein zweites Geschenk gemacht. Etwas, was ich normalerweise überhaupt gar nicht schätze. Das ist ein Buch über Waffen.
Oh.
Aber für ihn, deswegen war ich so berührt, für ihn war dieses Buch heilig. Und zwar, es beginnt mit Waffen wie Speer und Schwert. Und es waren sehr viele Völker in dieser kleinen Stadt Ulyanovka, wo er wohnt, wie die Skythen zum Beispiel oder Tataren. Und sie haben eben da einiges verloren. Und er hat dann mit einem Gerät immer gesucht, mit seinen Freunden, als er jugendlich war. Und er hat da Gegenstände gefunden und er durfte und konnte das verkaufen und damit ein gutes Taschengeld sich anschaffen. Und mit diesem Buch konnte er genau wissen, aus welchem Volk, von welchem Volk und so weiter. Deswegen war für ihn dieses Buch sozusagen wie eine Bibel.
Ja, das ist dann auch eher so aus der Sicht eines Archäologen.
Ganz genau, ganz genau. Und ich habe gemerkt, also das war einen besonderen Platz in seiner kleinen Bibliothek. Und als er mir das gegeben hat, konnte ich dann eben schätzen, was er mir schenkte, was für einen Wert das für ihn hatte. Deswegen habe ich dann dankbar dann doch aufgenommen, nachdem ich dreimal oder viermal Nein gesagt habe. Selbstverständlich. Aber das habe ich jetzt auch hier in Ulm.
Und das kann man, wenn man möchte, auch mal anschauen, wenn man
selbstverständlich, ja, selbstverständlich, auch dann, kyrillisch aber.
Ja, das kann man ja. Wenn man es versteht, versteht man es. Wenn nicht, sieht es schön aus. Ja, ihr seid im Kulturradio, der Jean-Sébastien Catalan von der Kulturstätte Michael ist da. Wir machen jetzt nochmal eine kurze musikalische Unterbrechung und zwar mit Anthony Rothe aus seinem Album Netzwerk der Zukunft hören wir den Track Nummer 7 und der heißt Widerstand.
Der Widerstand wird neue Wege gehen. Soll für immer zwischen diesen Zeilen stehen.
Das war doch mal ein schöner Satz gerade, oder? Der Widerstand wird neue Wege gehen. Hast du auch gehört?
Ich bin ein absoluter Widerstandskämpfer.
Ja, sehr schön.
Ich bin sehr, sehr froh. Gerade in dieser Stadt Ulm mit den Geschwister Scholl und mit der Weißen Rose.
Ja, irre, ne?
Und ich betrachte, was ich da tue in den slawischen Ländern, als einen Widerstand eben gegen Unverständnis, gegen Intoleranz und so weiter. Insofern ist mir dieses Wort ein sehr willkommenes.
Du hast nochmal eine Geschichte von zwei Menschen, die du dort getroffen hast auf deiner Reise in die Ukraine. Magst du uns die noch erzählen? Weil wir haben nämlich leider nur noch eine knappe Viertelstunde Zeit jetzt zusammen.
Das mache ich gerne. Ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt dieses Mal. Einige davon werden uns besuchen in ein paar Wochen, weil wir eine Pfingsttagung machen in unserer Michael-Kulturstätte. Und wir haben auch die Spenden bekommen, sodass wir die Reisen finanzieren können. Aber ich möchte gerne von zwei Menschen erzählen. Ein Papa namens Peter oder Piotr und seine Tochter Anja. Der Piotr ist ein sehr unscheinbarer Mensch, sehr, sehr diskret, spricht sehr wenig. Ich kenne ihn schon seit ein paar Monaten. Und jetzt durfte ich aber bei ihm übernachten, fast eine Woche in Dnipropetrovsk. Und plötzlich dann entdecke ich dann, in welcher Welt er lebt. Ich habe schon von Sascha erzählt, der biologisch seinen Garten pflegt. Und Piotr pflegt seinen Garten biologisch dynamisch und ist ganz stolz darauf. Also richtig, richtig biologisch dynamisch, wie man das in aller Regel der Kunst das machen kann. Seine Bäume, seine Obstbäume sind so gepflegt wie Bonsai, also ein Perfektionist.
Ach, das muss wunderschön da aussehen.
Er ist Maschinenbauer, also in allem absolut perfekt. Seine Frau ist Architektin, aber arbeitet in einer Waldorfschule als Verwalterin der Waldorfschule in Dnipropetrovsk.
Schön.
Und Er, wie gesagt, dazu, er sieht sehr unscheinbar aus, aber ich habe erfahren, am Ostersonntag, wo wir sehr feierlich dann gegrillt und gesungen haben, wo er aber nicht teilnehmen konnte, da habe ich erfahren, dass er auch gut singen kann. Am nächsten Tag habe ich ihn dann dazu verpflichtet und hat er auch gerne gemacht und hat seine Gitarre genommen und hat dann die besten Lieder mit einer sehr sicheren Stimme auch gesungen. Also auf einmal entdecke ich Menschen, die sind nicht, wie sie aussehen. Und das hat zu tun mit diesen furchtbaren Katastrophe im 20. Jahrhundert in der Sowjetrepublik. In welcher Zeit das Bild des Menschen sehr stark reduziert wurde, so dass die Menschen sich fühlen, wie das Bild von ihnen geschafft wurde und nicht wie sie sind, also wie ein Zwerg. Sie haben gelebt wie Zwerge in einem Leib von einem Riesen. Eigentlich sind sie Riesen und leben zwergenhaft. Und nicht nur das Bild des Menschen, sondern alles wurde gemacht für diesen Monster genannt Kollektivismus, sodass alles unterstützte eben diese Gedanke, ich kann nur so wenig. Und plötzlich gibt es eben Menschen, die davon sich befreien, langsam, mit etwas Unsicherheit, etwas plump, aber sie gehen in Richtung realen Gestalt und realen Dimensionen des Menschenwesens und verlassen diese Zwergenart. Andere leider leiden noch unter diesem starken Zwergenbild und sind sozusagen noch verdonnert, aber wer könnte ihnen das übel nehmen, verdonnert dann noch auf zwergenhaft Art nach ehemaligen sowjetischen Stimmung dann sich zu sehnen. Also das ist diese Spaltung, von welcher ich auch vorher sprach.
Toller Vergleich, also schön, schön bildhaft.
Eine große Überraschung war, als ich dann seine Kinder kennengelernt habe, Aljoscha und Anja. Ich spreche jetzt nur über Anja, aber das gilt auch für Aljoscha, die Charakteristiken und die Qualität dieser Menschen. Anja hat Architektur studiert.
Sie ist die sind auch schon erwachsen, oder?
26. Okay. Sie ist fertig mit ihrem Studium. Dieses Studium hat sie auch in einer Hochschule in Deutschland fertig gemacht, 2 Jahre lang. Und hat jetzt ein kleines Architekturbüro mit einem Angestellten. Und ich konnte leider so wenig sprechen bis den Ostersonntag. Dann habe ich den Wunsch gehabt, mehr von ihr zu wissen. Wir haben sie angerufen und da ist sie ziemlich spät an dem nächsten Tag gekommen. Ziemlich spät, weil sie eben sehr, sehr viel arbeitet für ihr Architekturbüro und auch für ihre vielen Initiativen. Und darüber wollte ich sprechen. Also dann plötzlich habe ich einen Mensch vor mir, 26 Jahre alt, sehr selbstbewusst, sehr bescheiden gleichzeitig, kein Draufgänger, ob zwar selbstbewusst. Und dann spricht sie von vielen Initiativen, die viel Zeit kosten. Und dann habe ich danach gefragt und sie sagt, ja, zum Beispiel seit September haben wir hier einen Verein, das habe ich auch mitgegründet. Und wir machen die Stadt schöner. Wir wollen keine Zuschüsse, wir wollen gar nicht. Die Menschen in Dnipropetrovsk merken nicht, dass die Qualität ihres Lebens sehr stark auch davon abhängt, wie ihre Umgebung ist. Und jetzt haben sie sozusagen Friedensbataillons dann gebildet, gehen in jede Woche machen sie eine Aktion, gehen in ein Viertel, wo es besonders unschön ist und gestalten das um und machen das absolut ansehnlich und angenehm für alle Menschen. Mittlerweile haben sie dann 20 Mitarbeiter, also alle ehrenamtlich natürlich, und 200 Unterstützer, Mitglied ihres Vereins, und das geht weiter. Und dann sagt sie, ja, und es gibt noch was anderes, was mir sehr, sehr wichtig ist, und zwar wir haben Schule und nach der Schule müssen wir studieren. Und das ist zu knapp. Man hat keine Zeit, sich umzudrehen und richtig zu wählen, wohin, was. Und es gibt da viele Abbrüche, Menschen, die dann nach 2 oder 3 Jahren dann merken, es ist überhaupt gar nichts für sie. Und dann haben sie eine Akademie gebildet. Auch da ehrenamtlich alle Mitarbeiter. Und sie haben dann viele Fachmenschen gesammelt, Lehrer, und sie geben ein Jahr lang in diese Art-Akademie, nennen sie das, geben sie dann Ausbildung oder Anschnupperkursen, so dass man, oder Schnupperkursen,
ja, so,
dass man
genau,
ein Jahr lang für diese.
Das ist ja toll, das gibt es in Ulm auch.
Ja, das gibt es sehr, sehr viel in Europa, das kenne ich auch, aber das war mir neu, dass es dort so auch jetzt unternommen wird. Und leider kann sie jetzt nicht kommen am Pfingsten nächsten Monat, aber andere Menschen, wie diese Ikonenmalerin, von welcher ich gesprochen habe, sie gehört zu den 13 Menschen, die aus der Ukraine und aus Russland, also es gibt auch Menschen aus Moskau und St. Petersburg, die nach Ulm kommen werden.
Nach Ulm?
Zu Pfingsten.
Ja, super.
Nächsten Monat, wie gesagt, also da können wir dann dadurch spenden, die Reisen- und Aufenthaltskosten dann finanzieren fast alles. Wir sind noch nicht so weit. Es fehlt noch ein bisschen Kohle, wie man das sagt, so trivial. Aber wir sind guter Hoffnung, dass es doch bestens klappt.
Wo, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich will auch spenden, wie geht das? Wo findet man das? Einfach entweder bei dir im Büro vorbeikommen?
Ja, oder vielleicht am einfachsten dann schauen auf unserem Blog oder unsere Webseite.
Ja, sag mal die Webseite durch, bitte.
Ja, also www.mkl-bund.net.
Okay, ich wiederhole mal, www.mkl-bund.net. Bunt wie der Bund, nicht wie eine bunte Farbe, sondern mit D hinten.
Also ja,
der Bund.
Genau.
Und MKL Bund. Ist Mikael.
Richtig,
ne?
Bravo.
Das ist ja wie Hebräisch, ne? Wer ist Gott? Ne?
Genau,
so
richtig.
Das, ne?
Ja. Wow, was für eine spannend. Kultur in Radio Free FM Ulm, liebe Leute. Also bleibt
so,
hier.
Von jedem ein bisschen halt. Ja, finde ich auch total spannend.
Sehr, sehr schön.
Super, also wer den Genre unterstützen mag, es muss ja nicht unbedingt nur Geld sein, es kann ja auch sein
auf jeden
Schlafplatz
Fall.
Oder so.
Ja, das suchen wir auch dringend.
Genau.
Es fehlen dann, auch für 7 Menschen Schlafplätze. Also Gastgeber sind willkommen.
Dann meldet euch bei Genre, Kulturstätte Mikael, mkl-bund.
Ich bedanke mich, das ist schon ganz toll. Danke.
Ja, hoffentlich trägt es auch Früchte. So, wäre schön, wenn dann jetzt wirklich sich auch jemand meldet, weil die meisten Leute, die denken ja irgendwie, oh, das ist ja ganz toll, oh schön,
ja,
das
ja.
ist ja super.
Ja,
aber
ja.
sobald es dann an der
Richtig.
Stelle, sie an die Stelle kommen, wo sie selber was tun müssen, haben sie plötzlich einen Termin in Frankfurt oder so. Aber gut, Jean, wir haben nur noch 4 Minuten Zeit. Ach, schade. Ich habe noch ein Lied vorbereitet, und zwar was Afrikanisches von Ajiri Odamete. Der lebt im Allgäu und macht ganz tolle Musik, und zwar den Titeltrack zu seinem Album Eto habe ich aufliegen. Den können wir gleich noch abschießen, aber ich würde trotzdem noch gerne dir die letzten Minuten schenken, falls du noch irgendwas sagen möchtest. Du hast ja bestimmt noch jede Menge zu sagen. Vor allem auch, was passiert da an Pfingsten? Das wird wahrscheinlich auch eine Veranstaltung der Kulturstätte geben.
Ja.
Was,
also,
wann, wo, wer?
Jedes Jahr am Pfingsten laden wir überhaupt Menschen aus den slawischen Ländern ein, weil wir arbeiten ganz konkret seit Jahren schon und für weiteren Jahren an der Annäherung von Mitteleuropa und Osteuropa. Das ist unser Job.
Super.
Das machen wir vor Ort, und das machen wir auch hier in Ulm dann durch diese Pfingstveranstaltung.
Und das ist ja eine Lebensaufgabe.
Absolut. Ich hatte auch das Glück, wenn ich noch ein paar Wörter sagen darf.
Ja, na klar. Wir haben noch 3 Minuten Zeit.
Es gibt in Kiew einen Weltenwunder. Das ist diese Höhlenkloster. Man nennt das Lavra. In einer Lavra sind viele Kirchen. Und in dieser Lavra von Kiew ist ein Museum for Book and Printing. Und wir bekommen das ganze Gebäude, das sind 3 Riesensäle, so zum Beispiel wie Stadthaus, dieser Saal im Stadthaus, das sind 3 Stück davon. Und da machen wir einen internationalen Kongress zu Ostern 2016. Und wir bekommen das alles, und wir geben dann genauso viel, wie wir geben können an Gelder. Und die Leiterin Valentina ist hell begeistert von unserer Arbeit, eben diese Annäherung von Mittel- und Osteuropa, und wird selber auch einen spannenden Vortrag halten über die ersten Drucken, die sie machten, weil das ist das Haus, wo die ersten Bücher gedruckt wurden, dann überhaupt in Kiew und in der Ukraine. Also immer arbeiten wir an dieser Annäherung von Mitteleuropa und Osteuropa.
Und wo findet jetzt an Pfingsten eure Veranstaltung hier in Ulm statt?
Das, wenn wir viel sind, dann in der Illerblick-Schule am Kuhberg.
Ach, schön.
Wenn wir aber weniger sind, also bis 25, 30 Menschen, können wir das in unsere Räume an der Kleinen Donau machen.
Okay. Und man kann auf dem Laufenden bleiben, wenn man da hingehen möchte, auch über die Website. Die können wir jetzt zum Schluss auch noch abschließend nochmal sagen.
Ja, gerne.
Das ist mkl-bund.net. Das war das Kulturradio. Zu Gast bei mir war Jean-Sébastien Catalan von der Kulturstätte Michael. In der ersten Stunde haben wir die Lesung von Marco Kerle in der Kulturbuchhandlung Jastram gehört. Hier geht's jetzt weiter mit dem High Noon. Hör mal, Münster. Fängt schon an.
Schön.
Ja. Ja. Und gleich gibt es eine Stunde lang Musik und danach gefolgt von der Ulmer Freiheit mit der Steffi und der Lisa.
Alles Gute, liebe Freunde.
Kultur im Radio.
Radio Kultur.
Kulturradio.
Vom großen Drama
Sein oder nicht sein.
Aber hören Sie, das ist hier doch gar nicht die Frage.
Bis zur kleinen Bühne.
Ist das denn hier ein Flohzirkus oder was?
Von der Klassik
Ich liebe Beethoven.
Bis zur Moderne.
Fäuste Schäden! Was tun?
Kulturradio.